so ist doch tatsächlich unser Leben, oder? Wenn Gott so ein Wort spricht, dann macht er das dann nicht einfach so aus, was weiß ich was, weil ihm das so gefällt oder weil er sich das so ausdenkt, oder, sondern macht er das, weil das eine Tatsache ist unter uns. Wenn Gott redet durch Eindrücke oder durch sein Wort, dann spricht er immer in unser Leben hinein, in unsere tatsächliche Situation. Und ganz ehrlich, ich habe mich schon häufig an diesem Strohhalm gefunden. Ich habe schon oft in den letzten 33 Jahren, seit ich mit Jesus lebe, habe ich mich verzweifelt am Strohhalm festgehalten und irgendwie versucht, das vielleicht doch zu schaffen. Und musste mich doch immer wieder orientieren lassen von dem Wort, dass Jesus zu mir kommt. Dass Jesus in meine Realität, in meine Lebenswirklichkeit hineintritt und dass er mein Gesicht festhält zwischen seinen Händen ganz liebevoll und mich anschaut. Gott hätte doch allen Grund und alles Recht, sich von uns abzuwenden, uns alleine zu lassen, und wir könnten ihm doch eigentlich egal sein. Er hätte doch allen Grund dazu, weil er ist unfassbar gut. Er ist unsagbar liebevoll, überwältigend, heilig, sündlos, ohne irgendwelchen Fehler. Ist er. Ist Gott. Der könnte sich sowas von uns abwenden, aber es tut er nicht. So ist Gott nicht. Gott ist der, der zu uns kommt. Aber dann ist das, das Schwierige, oder Schwierige, die Situation in unserem Leben ist, wenn du jetzt auf dem Feld guckst. Jesus nimmt ja auch unser Herz häufig im Bild heran, wo er sagt, unser Herz ist wie so ein Ackerfeld und dann wird sein Wort hineingesät. Und jetzt guckst du so ein Feld an, ich habe das immer wieder gebraucht, weil das einfach so meine Lebenswirklichkeit zurzeit auch beschreibt, meine neu angesäte Wiese, wo so viel Unkraut wächst, dass mir es echt zu viel ist. Gell? Wenn du mal Lust hast, ein bisschen Unkraut rauszujäten und deinem Pastor zu helfen, dann gebe ich dir auf die Wiese und zieh's raus. Echt, ich habe schon 20 Stunden auf die Knie verbracht und dieses Unkraut rausgezogen. Aber Leute, das Unkraut muss raus. Warum? Unkraut sind Platzhalter. Platzhalter für das Gute. Und die halten nicht nur Platz, sondern diesen Unkraut ist ganz unverschämt. Unkraut, das, bei mir wächst Hirse, was zurzeit in viele Weinberge wächst, bloß darf man es da totspritzen, aber auf der Wiese nicht, dann machst du Gras mit kaputt. Das legt sich flach hin. Nachdem du es einmal abgeschnitten hast, am Anfang steht es ganz stolz da, und dann legt sich es nachher ganz flach und demütig auf den Boden, dass du es nicht mehr abschneiden kannst, dann musst du es rausprobeln. Und dann dehnt sich das aus und wird immer größer. Das ist Unkraut. Und wenn Gott sowas zu uns spricht, dass wir so eine Strohhalm-Mentalität haben, oder wenn er uns daran erinnern möchte, dass er unser Gesicht festhalten will, uns anschauen möchte, dann macht er das, weil er sieht, dass wir Platzhalter in uns haben, die uns nicht erlauben wollen, ihn anzuschauen. Nicht er wendet sich ab, sondern wir erlauben es uns nicht, ihn anzugucken. Weil wir denken, wir sind unwürdig. Das bist du schon lang. Du bist unwürdig, seit du auf der Welt bist. Aber du bist absolut geliebt. Du bist absolut geliebt. Und geliebt zu sein ist mehr, wie würdig zu sein. Seine Liebe macht dich würdig. Du bist absolut geliebt. Da gibt's nichts. Da gibt's keinen Hauch, den du zwischen Gott und dich hineinbringst. Das gab's noch nie und es wird's auch nie geben. Das Ding ist nur, was lassen wir in unserer Lebenswirklichkeit zu? Der David sagt mal, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Warum denn? Weil seine Lebenswirklichkeit ihn gezwungen hat, immer wieder nach unten zu gucken. Er hatte unter seinen Freunden, unter seinem Volk Leute, die ihn ständig angriffen haben, die ständig das Haar in der Suppe gefunden haben, die ständig den Makel an ihm gefunden haben. Ja, Leute, den Makel finden wir immer an uns. Es gibt nur einen, der makellos ist. Und den soll man anschauen, damit wir in ihm uns zu Hause wissen. Nicht damit wir makelloser werden, wir sind schon in ihm. Und das ist ja das Faszinierende, Gott ist der Gott, der zu uns kommt. Und dann gibt es solche dusselige Platzhalter, die uns versuchen einzureden, dass wir es nicht sind, dass wir es nicht bringen und dass wir es nicht wert sind. Und das hat zu tun mit dem, dass wir in unserem Leben immer wieder in Situationen reinkommen, in solche Tatsünden, wo wir in Lebenssituationen hineinkommen und uns dann doch ärgern und uns dann doch Ersatztröster reinzieht, jeglicher Form. Und da gibt es ja so viele Dinge, die wir immer wieder versucht sind zu tun, wo wir immer wieder versucht sind, uns auf was auszurichten, uns von irgendwoher eine Hilfe zu holen, einen Trost oder eine Berührung. Und all diese Dinge sind wie Strohhalme. Und doch fühlen wir uns manchmal so glücklich, wenn wir so ein bisschen Strohhalm in der Hand haben, so nach dem Motto, lieber den Spatz in der Hand wie die Taube auf dem Dach. Aber ganz ehrlich, lieber die Taube in deinem Herz wie woanders. Die Taube des Heiligen Geistes. Gott ist in dir. Wer ihn aufnahm, dem gab er Vollmacht, Kind Gottes zu sein. Und ich bin traurig manchmal, wenn ich uns Christen angucke. Wir machen ja das häufig in unsere Gottesdienste, dass wir sagen, wer sein Leben mit Jesus in Ordnung bringen möchte oder wer zum ersten Mal sein Leben Jesus anvertrauen möchte, der soll nach vorne kommen oder soll mit uns ein Gebet sprechen. Und wenn du dann, der du schon vor 20 Jahren dein Leben Jesus gegeben hast, wieder nach vorne kommst oder wieder dein Leben Jesus anvertraust, dann bin ich traurig darüber. Dann ist Gott traurig darüber. Das wäre, wie wenn meine Tochter sagt, du warst jetzt 28 Jahre gar nicht mein Papa. Erst ab heute bist du mein Papa. Meine Tochter ist, seit sie geboren ist, meine Tochter und nicht ihr Papa. In dem Moment, wo du wiedergeboren wurdest, bist du ein Kind Gottes. Unumgänglich. Das geht nicht mehr weg. Das ist auch keine Krankheit, die man heilen muss, sondern das ist ein neuer Lebenszustand. Siehe, du bist von Neuem geboren. Neu bist du. Neu. Und Gott lässt sich doch den nicht wegnehmen, den er am Kreuz geboren hat. Den er am Kreuz in seine Wunden hineinzogen hat. Den er an sich ranzogen hat. Für den er die Dornenkrone aufgesetzt hat und die 39 Peitschenhiebe gekriegt hat. Den lässt sich doch Jesus nicht wieder rauben. Du bist doch für Jesus so wertvoll. Du bist doch für Jesus so außerordentlich wertvoll. Er lässt sich doch dich gar nicht mehr wegnehmen. Und dann passiert es in unserem Leben, dass wir durchs Leben schlabbern. Gedankenlos, dumm, ignorant, stolz, arrogant, all diese Dinge. Dass wir meinen, wir schaffen das ohne Gott oder wir denken einfach gar nicht an ihn. Doch mal ganz ehrlich. Ganz ehrlich, wie oft hast du letzte Woche stille Zeit gemacht? 24/7? Oder morgens von 7.05 Uhr bis 7.17 Uhr? 12 Minuten? Oder gar nicht? Bist du dann deshalb nicht in ihm? Da gibt es so viele Mechanismen in uns, die wir versuchen zu etablieren, dass wir meinen, dass wir uns selber die Rechtfertigung geben können, dass wir recht sind. Es gibt so viele Dinge in uns, die uns die Botschaft vermitteln sollen. Und diese Strohhalme funktionieren Gott sei Dank alle nicht. Aber weißt, es funktioniert ein Halm, ein Kreuz funktioniert ein für alle Mal. Und an diesem Kreuz hing der, der das getan hat, was ich jetzt vorlese. Ich heilige sie in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Wie du mich gesandt hast in die Welt, so sende ich sie auch in die Welt. Ich heilige mich selbst für sie. damit auch sie geheiligt seien in der Wahrheit. Ich bitte nicht aber für allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben. Ist das nicht faszinierend? Und in einer anderen Bibelstelle im Alten und im Neuen Testament, im Petrusbrief steht es, ihr seid heilig. Warum sind wir denn heilig? Sind wir aus unserer eigenen moralischen Anstrengung heilig? Wenn wir uns so verzweifelt gegen diese Sünde wehren, und es ist auch natürlich richtig, sie zulassen wäre fatal, sollte ich deshalb mehr sündigen, sagt der Paulus im Römerbrief, damit die Gnade umso mächtiger werde. Nee, Quatsch. Das unterscheidet ja ein Schwein vom Hund. Wenn ein Schwein in Dreck reinfällt, es walzt sich im Dreck. Ein Hund steht auf, schüttelt sich und rennt weg und will das eigentlich gar nicht an sich dran haben oder die Katze auch nicht. Und wenn du Kind Gottes bist, dann passiert dir das genauso wie alle anderen Menschen immer mal wieder, dass du sündigst. Deshalb bist du aber nicht mehr nicht Kind Gottes. Und das finde ich traurig, wenn wir uns dann neu oder denken, wir müssen uns wieder bekehren. Nein, du musst dich nur umkehren. Jesus sagt mal zu seinen Jüngern, ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Und deshalb, weil ihr rein seid, braucht ihr nicht mehr, dass ihr von Kopf bis Fuß gewaschen werdet, sondern ihr braucht nur noch, dass man euch die Füße wäscht. Und dann sagt er, und dann hebt der Petrus seine Füße auch hin und lässt sie waschen. Und jetzt sind wir wieder bei unserem Gebet. Ich möchte euch bitten, dass wir gemeinsam aufstehen und dass wir es wieder beten. Darf ich es am Bild haben? Ach, wunderbar. Und heute muss ich es ablesen, weil ich irgendwie das Gefühl habe, ich verhedder mich. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Dankeschön. Gott lebt mit dir. Er kam in sein Eigentum. Er kam nicht in das Eigentum eines anderen und hat es dem geklaut oder dem abgekauft. Er kam in sein Eigentum und hat mal etabliert, wem eigentlich diese Erde und jeder Mensch auf dieser Erde gehört. Nur hat er hat dich nicht geraubt, sondern er überlässt dir und mir die freie Willensentscheidung. Er überlässt uns die Entscheidung, ob wir aus unserer Verlorenheit herauskommen oder nicht. Ob wir sein Geschenk der Liebe, der Annahme, der Vergebung annehmen oder nicht. Und wenn wir jetzt unser Gebetsleben angucken, dann funktioniert unser Gebetsleben nicht, weil wir uns anstrengen. Dann funktioniert unser Gebetsleben, oder so funktioniert unser Gebetsleben, wenn wir ihn anschauen. Wenn wir ihn anschauen, und so manches Mal, wenn wir ihn anschauen, haben wir dieses Gefühl, dieser komischen Platzhalter. Schleicht die Scham uns an, schleicht Verdammnis uns an, schleicht Anklage uns an. Oder schleicht uns an, dass du nichts wert bist. Und dann beten wir unsere Gebete aus dem raus. Und dann haben wir das Gefühl, das Gebet geht bis zur Decke und fällt gerade wieder runter. Und tut nichts. Und dann fällt es auf uns runter und dann fällt es auf uns drauf und dann haben wir ja schlecht das Gefühl, wir haben versagt und es geht nicht weiter. Nur weil wir denken, dass das Gebet doch aufgrund unserer Empfindung, unserer Wahrnehmung nicht erhört ist, das ist noch lang kein Indikator dafür. Jedes ernsthafte Gebet wird erhört. Manchmal hat man so das Gefühl, man spricht wie so ein luftleerer Raum hinein. Und Jesus wusste das. Jesus wusste das, als ihn seine Jünger gefragt haben, lehre uns beten. Als er ihnen dann das Prinzip und das Gebet des Vaterunser beigebracht hat. Wenn du das überlegst, in was für einem Umfeld waren denn die damals? Die Römer, die Griechen, war alles Mögliche um sie rum. Das jüdische Volk, was sich von Gott auch lange Zeit abgewandt hat und auch nicht ganz so orthodox mehr dabei war. Manche mehr, manche weniger. Und die Heiden, die gedacht haben, sie müssen mal 100.000 Worte sagen beim Gebet, weil sie müssen ja irgendeinen Gott von da draußen, von den vielen, die da rumschwirren, vielleicht treffen sie ihn mit dem Wort oder mit jenem Wort oder mit dem Wort. Und deshalb haben die losgelegt und haben gebetet wie die Wilden, haben 100.000 Worte gesagt oder so, damit sie irgendeinen Gott erwischen. Und Jesus lehrt uns anders zu beten. Dann ist das Vaterunser eingebettet in die Bergpredigt, in die Seligpreisungen. Dann ist das Vaterunser eingebettet im Lukas 11, in die ganze Geschichte, wo Jesus dann erklärt, es ist der Freund, der nachts zu seinem Freund kommt und sagt, gib mir ein Brot zu essen, lass mich rein. Und da spricht Jesus von einem Freund, der in die Familie kommt. Und der Vater, der schon am Schlafen ist. Und kurz vorher lehrt uns zu beten und sagt, hey, betet Vater unser oder unser Vater, unser Baba. Auf der Alp, da würde ich sagen, mein Baba. So lehrt uns Jesus zu beten. Und dann nimmt er das Bild und sagt, guck mal, da ist ein Papa, der schläft auf dem Boden, rechts und links von ihm sind seine Frau und seine Kinder. Das war das normale Vaterschaftsbild damals. Das war das Bild von Vaterschaft, das Jesus hatte, wenn er über einen Vater gesprochen hat. Ein Vater, der so nah bei seinen Kindern ist. Heutzutage bei unseren schönen Häusern, wo es genügend Räume, genügend Kinderzimmer gibt, genügend abzuschließen, genügend Privatsphäre, genügend Einsamkeit, genügend Individualismus gibt, schließen wir immer zu und lassen die Kinder ja nicht zu uns kommen. In manche Lebensphasen brauchen unsere Kinder uns. In manche Lebensphasen brauchen deine Kinder sogar, dass sie zu dir ins Bett reinkriechen dürfen. Weil sie ein bisschen Mama und Baba brauchen. Aber Jesus hat uns ein anderes Bild vom Papa erzählt. Jesus hat dieses Bild vom Vater gehabt, der nicht immer extra Raum schläft mit seiner Frau und sich abwendet von seinem Kind, sondern der mitten unter die Kinder lebt. Das war das Bild von Jesus. Das war das Bild, wenn Jesus von einem Vater spricht. Der Vater, der da ist. Und dann der Freund, gell? Der Vater, der schläft, der Freund, der kommt und will ein Brot und dann sagt, hey, lass mich ein, aber nee, doch, ich stehe auf, wenn mein Freund kommt. Und wenn wir diese Sicherheit in uns tragen, dann ist Gebet mein Zufluchtsort. Dann ist Jesus mein Zuhause. Dann ist Jesus der Gott, der bei mir ist, der mich nie verlässt, der nicht mal dran denkt, mich zu verlassen. Dann ist Jesus der, der kam, weil wir ihn gar nicht mehr finden konnten. Dann habe ich beim Studieren von dieser Passage vom Vater unser und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern und führen uns nicht in Versuchung. Einer meiner Lieblingstheologen gelesen. Und ich habe dann den Satz, den er dann schreibt in dem Buch, versucht zu übersetzen, stolpert ein bisschen auf Deutsch, aber es ist trotzdem sehr schön. Und da schreibt er, das ist der N.T. Wright, Gebet im Höhepunkt taucht ein in die Liebe, wo die Gegenwart Gottes real wird. Was weit über Worte hinausgeht, in das Empfinden seiner Realität, in das Empfinden seiner Gegenwart, seiner Großzügigkeit, seiner Gnade und Freude. Ist doch wunderschön, oder? Also mich hat es total berührt. Gebet im Höhepunkt taucht ein in die Liebe. Der Höhepunkt unserer Gebetszeit, und es ist egal, wie lang die ist, ganz ehrlich, dein Herz betet Tag und Nacht. Wenn du Jesus lieb hast und mit ihm lebst, wenn du nachts aufwachst, was singt's in dir? Du bist mein Zufluchtsort, ich berge mich in deine Hand, denn du schützt mich, Herr, wann immer mich Angst umgibt, traue ich auf dich. Oder sowas. Oder ich lieb dich, Herr. Oder Anbetung bring ich dir. Halleluja. Und du merkst, dein Strohhalm fließt dir davon und das Kreuz wird dir real. Und die Liebe des Vaters holt dich aus dem Mist raus. Weil es er ist. Gott ist dein Schutz und deine Sicherheit. Gott ist dein Zufluchtsort und dein Zuhause. Und das wird er nie ändern. Gott ist nicht der saure Apfel, in den du, wenn ich in den Ei beiße, dann brauche ich einen Notarzt, weil ich allergisch reagiere. Nee, so ist Gott nicht. Gott ist der, in seine Liebe dürfen wir eintauchen und seine Gegenwart so real wahrnehmen, weit über Worte hinaus, dass wir empfinden, dass er großzügig ist, gnädig und voller Freude. Und das bedeutet, und wieder ein Satz von ihm, das bedeutet mit anderen Worten, dass wir mit einem wahren Gott in eine Welt voller Bedeutung hineintauchen und diese Welt voller Bedeutung mit ihm teilen, und wo er möchte, dass wir sie entdecken. Und das ist Gebet. Und vergib uns unsere Schuld. Weil wenn wir Schuld und Sünde festhalten, wenn du an mir schuldig worden bist und ich das festhalte und ich dir nicht vergebe, dann lebe ich nicht, wie Christus lebt. Und das Gleiche mit dir auch. Wenn ich an dir sündige und du mir das ständig vorhältst, dann lebst du nicht, wie Christus lebt. Dann heißt es aber nicht, dass du nicht mehr ihm gehörst, dann heißt es nur, dass du dich beschneidest, weil du Platzhalter in deinem Leben zulässt. Du lässt Platzhalter zu, wo eigentlich Frucht entstehen sollte, lässt du Platzhalter zu. Ihr kennt ja alle diese Bibelstelle im Korintherbrief, oder alle nicht. Die, die es noch nicht gelesen haben, die kennen es natürlich nicht. Entschuldigung. Aber es empfiehlt sich zu lesen, wo der Paulus schreibt, ein jeder sähe drauf, ein anderes Fundament kann niemand legen, außer dem, was gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Okay? Wenn du zu Jesus Ja gesagt hast, hast du dieses Fundament in deinem Leben. Und dann sähe aber zu, wie du auf dieses Fundament baust. Da ist ein Fundament und dann baut man gewöhnlich ein Haus drauf. Ein anderes Fundament gibt's nicht. Es gibt nur ein Fundament, das auf ewig hält, und das ist Jesus. Das ist weder Buddha, Bhagwan, Allah, sonst noch jemand. Das ist nur einer. Der für dich am Kreuz hing und auch verstanden ist. Das ist das einzigste Fundament. Das ist der einzigste Weg, die Wahrheit und das Leben zum Vater zurück. Und jetzt hast du ihn. Jetzt bist du mit ihm. Du bist mit ihm zusammen. Und jetzt darfst du mit ihm dein Leben gestalten. Wir sind keine Roboter oder Marionetten. Wir sind Baumeister unseres eigenen Lebens. Und dann hat der Paulus da so rumgeguckt, wie sie damals so gebaut haben. Und die Römer, die haben doch die Kuppeln gebaut, gell? Die Griechen haben die flache Dächer mit den vielen Säulen gebaut und die Römer haben die Kuppeln gebaut. Und dass so eine Kuppel hält, die hatten ja nicht so einen schicken Beton wie wir heute, sondern die mussten ja diese Steine, die man da reinmacht, die mussten man ganz, ganz penibel und ganz sauber bearbeiten, dass sie halten, dass sie in sich so gut halten, dass wenn man das Gerüst wegmacht, das hält. So, und jetzt gibt's ja bei dieser ganzen Steinhauerei, wenn da einer mal ein bisschen schlecht gelaunt ist und seinen Ärger rauslässt an dem Stein, dann gibt's mal, spitzt er mal so eine Ecke weg und dann hält dieser Stein nicht mehr richtig. Na, da, dieser Stein, der war so teuer. Ach, den mache ich jetzt trotzdem rein. Sieht ja keiner. Ist ja nachher die Holzdecke drüber oder das Dach, sieht ja keiner. Also, was hat er gemacht? Was sagt der Paulus? Mit Holz, Stroh und Stoppeln gebaut. Also haben diese Schlitzohren, die da so am Bau nicht so genau geschafft haben, die haben dann bei den Steinen zwischereien so Holzkeile gedrückt, damit es nicht gewackelt hat, damit es hält. Und so haben die das gebaut. So, und ihr wisst ja, wenn man ein Schiff, weit zum ersten Mal loslässt, vom Stapel lässt, dann hat man früher, ganz früher hat man da jemand mit Todesstrafe genommen, der durfte den letzten Pfahl weghauen, dass das Schiff dann zu Wasser gelassen wird. Und wenn er schnell genug war, dann hat er die Todesstrafe nämlich überlebt und war er frei. Das gab's damals. Und jetzt hatte man ja damals bei diesem Kuppelbau, hat man das Gerüst aus Holz gehabt, nicht aus schönem Aluminium wie heute, sondern aus Holz. Und dann sagt ja der Paulus, das Feuer macht's offenbar, was du draufgebaut hast. Und dann hat man da dieses Ding da, dieses Gerüst gebaut. Die haben da die Holzsteine, die Steine rein und haben das, wenn sie es gut machten, war gut. Wenn sie gemurkst, dann war nicht so gut. Gesehen hat es keiner. Erst dann, als man Feuer gemacht hat. Dann hat dieses Gerüst gebrannt. Und irgendwann ist alles dann gefallen. Weißt du, was das Feuer in deinem Leben ist? Dein Ehemann, deine Ehefrau, wenn du sie hast, deine Freunde, deine Gemeinde, deine Arbeitskollegen? Nee, deine eigene Lust, die dich verführt und zur Sünde verleitet. Natürlich, die anderen Sachen sind auch so. Das sind so die Heiligungsbeschleuniger. Das ist so ein bisschen der Sprit, den man dann noch hinleert, damit es schneller hochgeht. Es ist Gnade, wenn Gott sein Gericht an uns ausübt, und zwar jetzt und hier. Wenn er es mal ein bisschen schütteln lässt und wenn es mal nicht so geht, wie wir es gern hätten. Es ist Gnade. Warum? In dem Moment brennt dieses Gerüst zusammen und das Gebäude stürzt ein. Es ist natürlich brutal, wenn dein Leben einstürzt. Ist unangenehm. Fühlt sich bescheiden an. Und ob ich schon wanderte, was sagt der David? Im finsteren Tal fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Das ist die rechte Gottesbeziehung. Und wenn dann dein Leben zusammenkracht, weil ein bisschen Last auf dein Leben kommt, Verantwortung, oder wenn Dinge um dich herum nicht so laufen, wie es du gerne hättest, wie es deiner Silvesterparty-Versprechung entspricht, dann kracht es halt zusammen. Und wenn es dann zusammenkracht, dann guck du, hast du Vergebung eingebaut? Oder hast du Bitterkeit ernährt und hast Bitterkeit als Keil zwischen reingestopft? Oder hast du die Sünde und dann die Tatsünden, die dich beschweren, die dir hinterherlaufen, die dich ständig erinnern? Und wenn sie dich erinnern, die Tatsünden, dann am Anfang ist das klar und deutlich, am Schluss wird unser Gewissen abgestumpft und stumpfer und stumpfer, dann fühlen wir uns nur nicht mehr gut, aber wir wissen schon gar nicht mehr warum. Was der Mensch sät, das wird er ernten. Und Leute, es hat nichts mit deiner Errettung zu tun. Du bist errettet. Wer das Fundament hat, der hat's, Punkt. Weil du nicht Christus verleugnest. Du verleugnest nur deine Heiligung. Du verleugnest deine Rechtschaffenheit und deine Gerechtigkeit in ihm, aber du verleugnest nicht ihn. Du verlässt nicht ihn. Wenn du ihn verlässt, ist eine andere Sache. Aber wenn du an ihm bleibst, diejenige, die Rebe an ihm, die Frucht bringt, was macht er mit der? Geh mal jetzt einen Wengert, wenn es dann losgeht. Jetzt wird er wieder beschnitten, der Wengert. Jetzt ist er bald voll abgeerntet, die letzten Strauben sind bald weg. Und dann wird er wieder beschnitten. Dann sieht er wieder kahl aus, wie so ein abgenagtes Hühnchen. Du wirst gereinigt. Aber reinigen muss ich doch nur das, was schmutzig ist. Muss ich doch das, was Unfruchtbarkeitspotenzial hat. Reinigen muss ich doch nicht das, was funktioniert. Und so vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und das ist die Erinnerungsnotiz. Vergib. Vergib. Und wart nicht, bis ich zu dir komme und dich um Vergebung bitte. Gott hat nicht gewartet, bis wir kommen sind zu ihm und gesagt haben, vergib uns und send uns deinen Sohn. So rum ging es nicht. Er kam und hat seine Liebe offenbart. Und somit ist uns offenbar worden, was uns fehlt. Und dann haben wir gesagt, Mist, ich bin von all dem weg. Ich brauche das wieder. Ich mag das, Jesus. Wer bist du? So rum war es doch, oder? Und so mit uns auch. Praktizier Vergebung. Praktizier's. Vergib, auch wenn dich niemand bittet um Vergebung. Mach's wie Gott. Und vergib. Können wir das Vaterunser nochmal hin? Dankeschön. Einfach, dass man den Vers sieht. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Vergeben bedeutet, es wegzuschicken. Vergeben bedeutet, wegzugehen. Vergebung bedeutet, es ist hier mein iPhone runtergeschmissen. Brauche ich nicht mehr. Vergebung bedeutet loslassen. Das ist Vergebung. Vergebung bedeutet nicht das Loslassen und nachher wieder zusammenholen und sagen, so Burschle, irgendwann einmal, weißt du ja, ich habe es ja losgelassen, aber ich trage das. Gell? Ich habe es losgelassen, aber lies da, was steht. Das ist keine Vergebung. Das ist Rache. Das sind Platzhalter der Bitterkeit. Platzhalter der falsch verstandenen Rechtschaffenheit. Vergeben bedeutet, und das war, wo ich das gelesen habe, da habe ich gedacht, oh Jesus, Jesus. Zu verlassen und nicht mehr drüber zu diskutieren. Junge Franz, wenn du Franz heißt, Entschuldigung. Zu verlassen und nicht mehr zu diskutieren. So, gell? Sanja, du weißt ja, was der gemacht hat, gell? Und das kam er doch überhaupt nicht. Wie kam er bloß? Und das Gericht Gottes, das trifft ihn jetzt. Oh Herr, lass Feuer und Donner und Blitze fallen vom Himmel. Gott hat Humor. Er schickt ein WhatsApp. Ist das nicht schön, dass wir mittendrin in so einem schwierigen Thema echt lachen können? Doch, das ist herrlich. Das ist absolut cool. Das sagt Gott zu mir, Ralf, werd nicht so intensiv, nicht du überführst von Sünde, sondern das ist mein Job. Also gut. Halleluja. Vergeben bedeutet aufgeben, nicht länger halten. Nicht zu erlauben, dass es dich behindern darf. An einen anderen Ort gehen, weg mit ihm. Jegliche gegenseitige Absprachen loslassen. Das bedeutet Vergebung. Vergib, weil Gott nicht über deine Sünde diskutiert. Vergib, weil Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist keine geheimen Absprachen über dein Leben machten und sie dir doch über die Rübe ziehen. Vergib, weil Papa loslässt. Weil er loslässt. Und nicht dann sagt, so mein Schätzle, ich habe dir jetzt vergeben, aber gell, da schwätzen wir vielleicht schon nochmal drüber. Das müssen wir schon noch in Ordnung bringen, gell? Das machen wir. Wie hat sich Petrus gefühlt, als er Jesus dreimal verleugnet hat? Genau, Walter, du hast gesagt. Ich hab's gehört. Ich höre ja nicht so gut, aber das höre ich. Das ist unser Herr Jesus. Und den lieben wir. Und deshalb sind wir Part seiner Familie. Ich möchte es nochmal sagen, weil es immer wieder so durchkommt bei mir. Ach Ralf, wir sind doch gar keine Familie, du bist doch gar nicht so nett. Und da passiert doch jenes. Ja stimmt, genau stimmt, ich bin nicht so nett, aber weißt du was, du auch nicht. Ist doch okay. Wir sind doch alle miteinander auf dem Weg. Wir sind alle miteinander auf dem Weg, weil wir den gleichen Vater haben. Ich konnte mir nicht raussuchen, wer meine zwei Schwestern sein sollen. Und als sie mir dann das Tanzen beibrachten und ich meiner älteren Schwester auf die Füße rumgetreten bin, konnte ich es mir auch nicht raussuchen, dass ihr Backpfeife kriegt. Die habe ich halt gekriegt. Aber ich liebe sie. Ich liebe meine Schwester. Meine beide. Meine Jacqueline und meine Carmen. Tolle Geschwister. Die haben mir viel beibracht. Die haben mir Shoppen beibracht. Ich liebe das, shoppen zu gehen. Ich gehe mit meiner Frau, könnte ich tagelang shoppen gehen. Das ist herrlich. Kommt jetzt nicht zu mir, ihr schickt jetzt nicht eure Männer zu mir, dass ich für sie bete, dass sie gern shoppen gehen mit euch. Bringt sie ihnen selber bei. Kauft ihnen einfach eine Bohrmaschine im Baumarkt oder eine Kreissäge. Und geht mit ihnen mal zusammen im Baumarkt. Dann gehen sie vielleicht mal mit dir zusammen zum, was weiß ich, wohin zum Einkaufen. Wir können uns unsere Familie nicht raussuchen. Deshalb sind wir hier part of the family, weil er Papa ist. Und ist es nicht gut, dass er Papa ist? Ist es nicht gut, dass Gott unser Vater ist und er uns ermutigt und sagt, hey komm, mach's doch wie ich. Vergib, weil ich auch vergeben habe. Lass los, weil ich auch loslasse. Wenn uns jemand am Schlawittchen schnappen könnte, dann wär's doch er. Und hat es getan letzte Woche? Hat es vorletzte Woche getan? Hat es letztes Jahr gemacht? Hallo? Hat dich Gott letzte Woche so mit dem Kopf so neidrückt? Dich auch nicht. Mich auch nicht. Schön, gell? Ist das nicht toll? Karin soll mal prophezeien. Halleluja. Es ist eine neue Zeit. Es ist eine neue Zeit, dass wir glauben, dass Jesus, was Jesus getan hat. Und die Zeit ist schon seit der Auferstehung ist. Dass wir aufhören mit Religion, mit 100.000 Worte zu beten, sondern dass wir an ihn glauben. Dass wir auf dem Fundament dann aufbauen, was liebenswürdig ist, was glaubensvoll ist, was voller Barmherzigkeit und Güte, voller Freundlichkeit und Wahrheit ist. Das bauen wir da auf. Und wenn wir dann übereinander stolpern, weil der eine gerade halt noch so einen Schubkarren Sand wegfährt, dann helfen wir ihm, komm. Wenn du deinem Bruder sündigst, dann hilf ihm, die Sünde zuzudecken. Dann hilf ihm, die Gnade Gottes zu finden. Wenn jemand unter euch sündigt, dann vergebt einander. Liebe deckt die Menge der Sünde zu. Die kehrt es nicht unter den Teppich, sondern die deckt es zu. Amen. Halleluja. So, jetzt machen wir Feierabend. Ist das schön. Jetzt gehen wir in den Tag, in den Sonntag hinein, in die Woche. Danke, Miri, hilf mir. Jetzt gehen wir in die Woche hinein und lasst das Wort an uns wirken, dass wir wie unser Vater sind, weil er uns vergeben hat, dass wir vergeben, weil wir Schuld und Sünde loslassen, weil wir losgelassen wurden und leben dürfen. Deshalb, Amen. Halleluja. Können wir zusammen aufstehen? Können wir noch eine Liebeserklärung zu Jesus sagen? Schaffen wir das noch? Nimm doch mal, ja genau. Nimm doch deinen Nachbar, irgendeinen von dir, zu zweit, geht mal zu zweit zusammen und guckt euch an, so, schaut ihr in die Augen, Kleines, oder zu dritt, guckt euch an. Und jetzt sag was Nettes zu deiner Schwester und zu deinem Bruder. Sag was Nettes. Hey Melli, du bist genial.